Hallo, willkommen im Club der klaren Worte. Mein Name ist Markus Langemann. Willkommen zu einem Interview mit Professor Gerald Hüther. Er ist Jahrgang 51, Neurobiologe, Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und sehr erfolgreicher Sachbuchautor und der bekannteste Hirnforscher hier im Land. Dieses Interview ist wieder ein Audio-Podcast, weil Sie somit die Chance haben, dem Gespräch auch nebenbei beim Sport, Kochen oder Autofahren zuzuhören. Ich freue mich, wenn Sie diesem Gespräch wo auch immer folgen und es gerne auch in Ihrem Kreis teilen, damit es bei YouTube sichtbar wird. Füttern Sie gerne den Algorithmus und hinterlassen unten einen Kommentar unter dem Video. Ich arbeite unabhängig und unentgeltlich und überparteilich, um Ihnen Zugang zu Informationen zu ermöglichen, damit Sie sich möglichst breit informieren können. Ich bitte um Nachsicht. Die IP-Verbindung, über die wir das nachfolgende Gespräch geführt haben, war leider über die Zeit etwas instabil und es gab einige digitale Dropouts. Darunter leidet ein wenig die Audioqualität an bestimmten Stellen. Ja, wir befinden uns momentan in einer sehr besonderen Zeit, einer Zeit, die die Gehirne der Menschen sehr fordert. Mehr als zu anderen Zeiten hören wir mehrmals am Tag von einer tödlichen Gefahr im unsichtbaren Virus. Ich habe Professor Hüther als erstes gefragt, wie unser Gehirn Angst verarbeitet und ihn gebeten, uns ein Fenster in die Funktionsweise unseres Gehirns zu öffnen. Was ist an dieser Zeit für einen Hirnforscher eigentlich gerade so spannend?
Das ist deshalb so spannend, weil ich jetzt selbst angeregt durch diese Corona-Epidemie dabei bin, nochmal so ein Buch zusammenzuschreiben, wie das mit der Angst funktioniert. Und da gibt es etwas, das kann man eigentlich relativ leicht Angst ist eine Destabilisierung im Hirn. Die Hirnforscher nennen das Inkohärenz. Das heißt, da fängt irgendwas im Hirn nicht mehr richtig gut an, zueinander zu passen. Das ist der Zustand, den das Hirn ja immer will, dass alles optimal zusammenpasst. Dann wird die wenigste Energie verbraucht und da strebt es immer hin. Das ist nebenbei gesagt auch der Grund, weshalb wir uns so ungern verändern. Also lieber die Gewohnheiten beibehalten, als sich nochmal zu ändern. So, und wenn jetzt etwas passiert, was nicht den Erwartungen entspricht, dann entsteht so eine Unordnung in den oberen Bereichen des Gehirns. Die Hirnforscher nennen das Arouse. Und es kann aus diesen Bereichen dann kein das Denken leitendes Muster mehr abgeleitet werden. Man wird, wie das im Volksmund dann so heißt, ein bisschen kopflos. Dieser Zustand kann dann weitergehen. Der heißt, am Anfang nimmt man das wahr als Irritation. Wenn man dann merkt, man kommt mit seinen eigenen Möglichkeiten, die man so hat, nicht so richtig weiter, wird das Unsicherheit, Verunsicherung, weiß man nun gar nicht mehr, wie es weiter. Und dann kann daraus etwas werden, das ist dann richtige Ohnmacht und Hilflosigkeit. Also dieses Gefühl, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und auf dieser Stufenleiter bewegt sich das. Und manche Menschen bekommen schon panische Angst, wenn sie nur irritiert werden. Und manche besonders hartgesottene kriegen erst dann Angst, wenn überhaupt nichts mehr geht. So, und deshalb ist das sehr individuell und sehr unterschiedlich. Auf alle Fälle bringt sie die bisher eingefahrenen Muster im Hirn durcheinander. Und da sind wir eigentlich am Ansatzpunkt für das, wo ich gerne drüber rede, nämlich dieses Erschüttern bisher etablierter Muster ist notwendig, damit ein neues Muster aufgebaut werden kann.
Das klingt jetzt sehr dramatisch an zwei Punkten, wenn ich Sie da richtig verstehe. Zum einen, Angst behindert das Denken und zum anderen verändert Angst, weil Angst Muster im Gehirn zerstört, verändert es möglicherweise in Zukunft das Denken. Das ist ja insofern interessant, als dass es möglicherweise auch dafür Erklärungsprozesse liefert, warum wir uns momentan in unserer Gesellschaft und nicht nur in der deutschen, sondern ja weltweit so verhalten, wie wir uns verhalten. Nämlich in vielen Bereichen ja sehr irrational.
Ja, das nennt man dann Volksmund kopflos. Und es ist aber nicht so, dass diese Muster verschwinden, sondern die würden normalerweise aktiviert und wir würden das tun, was man in so einer Situation für angemessen und richtig hält. Nun geht das nicht mehr, weil das im Frontalhirn alles durcheinander gekommen ist. Und jetzt sucht man nach einer Notlösung sozusagen, die jetzt irgendwie hilft. Und dann neigen Menschen dann dazu, sich an jeden Strohhalm zu klammern. Und der sicherste Strohhalm ist doch wahrscheinlich der, dass man sagt, okay, hier muss sich doch einer auskennen, irgendwelche Experten. Und auch Verantwortliche müssen doch da sein, die mir jetzt sagen, was ich machen soll. Und daraus erwächst dann diese Bereitschaft zu tun, was von diesen Experten und den verantwortlichen Behörden gehört, um dieser furchtbaren Gefahr entgehen zu können. Wenn man das dann alles so macht, bleibt alles so, wie es ist. Und man wartet dann darauf, dass es alles wieder vorbeigeht. Und dann kann man wieder in die alten üblichen Muster hinein. Dann geht man wieder auf den Sportplatz, dann macht man wieder seine Fernreisen und dann geht man wieder ins Restaurant. Und nach einem halben Jahr hat man alles vergessen. Interessant ist für mich diese andere Gruppe in der Bevölkerung, diejenigen, bei denen diese Muster durcheinander kommen und die diese Chance nutzen, um ein neues Muster in ihrem Hirn aufzubauen. Können ja, solange sie irgendwie mit einem bestimmten Verhalten unterwegs sind, und das nenne ich jetzt mal so ein Verhaltensmuster oder ein Denkmuster, da können sie ja, solange sie damit erfolgreich unterwegs sind, das ja nicht ändern. Das wäre ja Schwachsinn. Das macht auch keiner. Sondern solange es funktioniert, bleibt man dabei. So, und das muss aber irgendwie deshalb erstmal nicht mehr funktionieren. Und dann kann man das in Frage stellen. Und dann kann man plötzlich, wird man plötzlich feststellen, dass es noch andere Dinge auf der Welt gibt und dass man noch andere Wahrnehmung hat und dass man die Dinge da oben im Kopf auf eine andere Weise miteinander verknüpfen kann und plötzlich auch findet, dass andere Dinge möglicherweise bedeutsamer sind als das, was man bisher für bedeutsam gehalten hat, und dann ändert man sich und eigentlich ändert man sein Leben. Und das sind die interessanten Prozesse, weil nämlich das so eine Krise auch immer eine Chance ist. Aber natürlich nur für diejenigen, die sich darauf einlassen, auf diese Erschütterung, und da haben Sie richtig gesagt, die macht ein bisschen Angst, das ist verunsichernd und das hält nicht jeder aus. Und die meisten werden deshalb danach rufen, dass es wieder so wird wie vorher.
Nun haben wir ja mehr oder weniger alle die gleichen Gehirne, nämlich die Bevölkerung des Landes, sowohl als auch die Führungselite, also die Politiker. Können wir davon ausgehen, dass das Handeln der Politik auch angstgesteuert gewesen ist? Würden Sie so weit gehen?
Ja, wir haben nicht alle die gleichen Gehirne, sondern innen drin sieht es dann schon sehr anders aus. Wie das innen aufgebaut ist, hängt davon ab, was für Erfahrungen man bisher im Leben gemacht hat. Und wenn ich ein erfolgreicher Politiker bin, dann habe ich andere Erfahrungen gemacht, als wenn ich Hirnforscher bin. Aber auch für die verschiedenen Experten, die sich in bestimmten Feldern zu Hause fühlen und die dann die Politik beraten. Ein Virologe wird andere Erfahrungen haben, wird anderes Wissen zur Verfügung haben und wird deshalb andere Ratschläge erteilen als beispielsweise ein Immunologe oder irgendjemand anders, der auf anderen Gebieten zu Hause ist. Die Politiker sind natürlich in einer hohen Weise ganz anders als wir Getriebene. Die müssen handeln, wenn die nicht schnell sehr solide und effektive Entscheidungen treffen, ist ein völliges Durcheinander in der Gesellschaft. Das heißt, die sind gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die dazu führen, dass die Kohärenz, also die innere Ordnung in dieser Gesellschaft dann auch aufrechterhalten bleibt. Und das lässt sich natürlich auch dadurch machen, dass man klare Entscheidungen trifft. Das haben sie auch alle versucht. Und wenn das noch nicht ausreicht, ist es dann natürlich auch hilfreich, wenn die Bevölkerung auch ein bisschen verunsichert ist und Angst hat, weil dann auch deren Bereitschaft wächst, diese doch so wichtigen Dinge zu befolgen.
Wenn wir jetzt in einer Führungsposition wären, Sie und ich, und wir müssten für ein Land eine Entscheidung treffen, im Rahmen jetzt einer Pandemie, einer drohenden Pandemie, wäre es dann nicht ein Gebot der Stunde, sich so viel Wissen in möglichst kurzer Zeit anzueignen, und zwar Expertisen aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Man hat als Außenstehender, wenn man auf die Akteure in der Politik schaut, den Eindruck, dass das nicht stattgefunden hat. Würden Sie diesen Blick teilen?
Ja, das ist richtig, aber das ist auch in einer gewissen Weise verständlich, weil das alles sehr, sehr schnell gegangen ist und auch sehr schnell gehen musste. Und da greift man eben erstmal zu den Experten, die auf den ersten Blick für diese Problematik eine besondere Expertise besitzen. Und erst im Laufe der Zeit erkennt man, dass man noch viele andere Experten hätte fragen können und auch eigentlich hätte fragen müssen. Und dann wäre es aber dann an der Zeit, dass man das nachholt und dass man dann diesen Expertenstab erweitert. Und das, glaube ich, ist das, was wir den Verantwortlichen vorwerfen können, dass die erst sehr, sehr spät, manchmal bis heute noch nicht auf die Idee gekommen sind, sich ihre Expertise für ihre Entscheidungen aus unterschiedlichen Positionen von wissenschaftlicher Betrachtungen zusammenzubauen. Klar, wenn Sie anfangen, viele Leute zu fragen, kriegen Sie viele Antworten und dann können Sie keine klaren Entscheidungen mehr treffen. Ich weiß nicht, was wir in der Position gemacht hätten, in der diese Politiker damals gewesen sind. Am Ende muss irgendwas gemacht werden, damit es nicht umkippt. Und wir haben es ja schon in China gesehen, wie schnell das dann plötzlich ging, als die chinesische Regierung unter diesem internationalen Druck kam, etwas verheimlicht zu haben und dort nicht dafür zu sorgen, dass eine gefährliche Epidemie sich ausbreitet. Da haben die ja dann der ganzen Welt gezeigt, was sie alles können. Da muss man dann sagen, das ist dann Aktionismus, mit dem dann der Bevölkerung gezeigt wird, wir haben alles im Griff. Das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass solche Politiker wieder gewählt werden. So, und das haben wir auch gesehen, dass sich dann die verschiedenen Politiker natürlich versucht haben, gegenseitig zu übertreffen. Also dann wollten die in manchen Bundesländern wollten noch bessere und schnellere Maßnahmen ergreifen als in anderen. Und die Bevölkerung hat im Großen und Ganzen diejenigen honoriert, die eigentlich Maßnahmen angekommen sind, jedenfalls in der Anfangsphase. Jetzt fängt das an zu kippen, jetzt wird auch zunehmend der Ruf laut, man möchte das doch auch jetzt langsam wieder lockern. Und jetzt konkurrieren die Politiker aus den verschiedenen Bundesländern darum, wer jetzt der geschickteste Lockerer ist.
Also wenn sich ein Gehirn so verfahren hat und diese Entscheidung getroffen hat, die es getroffen hat, wie kommt ein Hirn würdevoll aus so einer Situation wieder raus?
Ja, wir beide hätten es leicht. Wir können einfach sagen, das kann mal passieren. Und dann wären die Leute, die uns kennen, die würden das schätzen und würden sagen, okay, super, dass du es erkannt hast. Da hättest du ein bisschen können, aber immerhin hast du es gemerkt und dass du es jetzt auch noch zugibst, ist toll. Hast einen Fehler gemacht. Wir können ja alle nur aus unseren Fehlern lernen. Also überlegen wir mal, wie wir das nächste Mal besser machen. Aber das kann kein Politiker, der in der Öffentlichkeit steht. Der ist weg. Der wird geschlachtet von den Medien. Und damit ist diese Option zuzugeben, dass man überzogen hat, dass man sich geirrt hat, die ist eigentlich für Leute, die in politisch verantwortlichen Positionen sind, keine Option. Die müssen dann dabei bleiben, dass das alles richtig war und das, ja, und können nur hoffen, dass das irgendwann vorbeigeht, weil sie dann immerhin können, dass die Seuche oder die Epidemie überwunden werden konnten, nur weil sie so kluge und umsichtige Entscheidungen getroffen haben und den Lockdown beschlossen haben. Ob das alles dann richtig ist, das wird sich erst viel, viel später herausstellen.
Sie haben eingangs gesagt, dass Sie gerade aufgrund der Krisensituation sich auch nochmal mit dem Thema Angst intensiver befassen und an einem Buch arbeiten. Sie haben bereits ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Biologie der Angst. Würde ich zu weit gehen, wenn ich behaupte, in diesen Monaten haben wir in unserer Gesellschaft ein Angst- und Unglücklichkeitspotenzial, das derzeit um den Zweiten Weltkrieg gleichkommt? Todesangst, Existenzangst, neue Verhaltensregeln?
Ich würde das nicht anderen Zeit vergleichen wollen, weil das ist immer einzigartig und ich kenne auch diese Situation vor dem Zweiten Weltkrieg nicht genug. Aber was wir im Augenblick erleben, ist schon sowas wie eine Offenbarung. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass Menschen so schnell in Panik, in Angst und Schrecken geraten, wenn ihnen gesagt wird, dass ein neues Gefährdungsvirus unterwegs ist, was noch nicht hinreichend bekannt ist und was durchaus Todesfälle erzeugen kann. Und dann hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass es dann irgendwann für die Politiker gar nicht mehr anders geht, mehr oder weniger bewusst, aber irgendwie jedenfalls diese Angst in der Bevölkerung aufrechterhalten. Also das reicht ja bis dahin, dass wir bis heute diese Masken aufsetzen, von denen keiner weiß, ob die irgendwas helfen. Wenn das so ist, dass sich Menschen vor allen Dingen anstecken, wenn die in geschlossenen Räumen sind, weil das über die Aerosole geht. Also und dass es besonders schlimm ist, wenn sie gemeinsam auch noch singen. Dann muss man ja sagen, dann ist die Maske da ja völlig unbrauchbar, weil durch diese Masken, die wir hier alle aufhaben, gehen diese ganz feinen Partikel ja sowieso alle durch. Also kann die Aufgabe der Masken nur noch darin bestehen, dass wir uns gegenseitig in der Öffentlichkeit ständig daran erinnern, wie gefährlich die Situation ist. Ja. Und das hat schon was mit Schüren von Angst zur Durchsetzung bestimmter Maßnahmen zu tun. Und deshalb handelt dieses Buch, was ich da auch eben gerade als Antwort auf diese ganze Problematik schreibe, das handelt in einem großen Teil eben nicht nur von der Angst, sondern auch, wie die Angst instrumentalisiert werden kann und auch immer in der Geschichte Menschen von Machthabern instrumentalisiert worden ist.
Sie haben gerade die Masken angesprochen. Wie arbeitet denn unser Gehirn, wenn wir die Hälfte des Gesichtes nicht mehr lesen können, die Mimik nicht mehr deuten können? Was passiert dort oben in den neuronalen Netzen?
Also da, glaube ich, ist eine ganz interessante Betrachtungsweise, die es sich auch nicht so ganz in der Öffentlichkeit schon rumgesprochen hat, die darin besteht, dass wir anfangen zu begreifen, dass das Hirn sich ja selbst organisiert. Und wenn ich jetzt ein inneres Bedürfnis habe, zum Beispiel die Mimik und Gestik eines anderen Menschen zu verstehen und mir das verwehrt wird, indem da einen Vorhang dazwischen schiebt oder so eine Maske aufgesetzt wird, dann, und ich das nicht abstellen kann, dass der wieder sichtbar wird mit seiner Mimik, dann muss ich in mir das Bedürfnis unterdrücken, anhand der Mimik diesen Menschen kennenlernen und ihm begegnen zu wollen. Das heißt, ich mache mich gleichgültig gegenüber dem, was der da an Mimik produziert, mit dem Ergebnis, dass ich dann eigentlich auch diesem Menschen gegenüber gleichgültig werde. Das ist sicher unvermeidbar, wenn Menschen sich nicht mehr oder wenn Menschen einander sich nicht mehr wirklich leibhaftig begegnen können. Das gilt auch für sowas Banales wie das Kinder, denen jetzt gesagt wird, sie seien doch sehr ansteckend und sie könnten dann auch diese Viren übertragen und deshalb sollten sie also jetzt ihre Großeltern nicht mehr besuchen und zu Hause bleiben. Wenn das Kind diese Oma liebt und gerne mit dieser Oma zusammen ist und es jetzt über 2-3 Monate diese Oma nicht mehr sehen kann und wenn die Oma dann auch vielleicht noch in so einem Heim ist, wo es bestenfalls zu telefonieren möglich ist und oftmals nicht mal das, weil die auch schon ein bisschen dement ist. Wenn das Kind also in eine solche Situation gebracht wird, wo es selbst die Oma nicht mehr sehen will, weil es die Oma ja nicht gefährden will. Das ist ja eine großartige innere Haltung des Kindes. Dann wird das Kind das nur durchsetzen können und realisieren können, indem es sein eigenes inneres Bedürfnis, mit der Oma zusammen zu sein, unterdrückt. Das heißt, das Kind wird in seinem Hirn eine Verschaltung aufbauen müssen, die dazu führt, dass die Region, aus der heraus das Bedürfnis, mit der Oma zusammen zu sein, wo dieses Bedürfnis generiert wird, das muss weggehemmt werden. Das wird auch weggehemmt und dann ist am Ende ein Kind da, was eigentlich gar kein Bedürfnis mehr hat, die Oma zu sehen. Das ist die Folge. Das gilt für vieles andere auch, was jetzt an Bedürfnissen unterdrückt werden muss, kann unter Umständen so stark unterdrückt werden, dass es hinterher gar nicht wieder hochkommt.
Also wird sich diese Angst auf die Gehirne von unseren Kindern auch möglicherweise auf nachfolgende Generationen auswirken? Müssen wir da mit Spätfolgen rechnen?
Formiert sich und strukturiert sich ja alles an der im Laufe des Lebens gemachten Erfahrung. Das ist jetzt eine Erfahrung. Dafür gibt es eine Antwort, die heißt, ich unterdrücke einfach jetzt mal dieses Bedürfnis. Das kriegt eine strukturelle Form, nämlich Netzwerke, die hemmend auf die Bereiche wirken, die dieses Bedürfnis hervorbringen. Wenn das dann alles wieder aufgeht, ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass der Junge mit dieser Mutter, mit dieser Oma auch nicht mehr so viel zusammen ist. Er hat ja gar nicht mehr das Bedürfnis dazu. Und jetzt stabilisiert sich die Geschichte. Weil der hat dann gar nichts mehr so richtig auszutauschen. Die Oma wird ihm fremd. Dann kommen noch 2-3 Situationen dazu, wo das, die Begegnung auch nicht so richtig gut gelingt. Und dann ist diese Oma und die Bindung an die Oma und damit die Oma als Partnerin auf dem Weg und als Begleiterin auf dem Weg ins Leben, die ist dann sozusagen weg. Also die kommt dann auch nicht wieder. Da müsste die Oma irgendwie einen Trick finden, dass die das alles bei dem Jungen wiedererweckt. Und das ist dann aber nicht so ganz leicht. In die nächste Generation geht das nicht, aber natürlich trifft das nicht nur Kinder, das trifft ja auch Erwachsene. Also wenn Erwachsene ein bestimmtes Bedürfnis jetzt in dieser Zeit unterdrücken müssen. Ich habe ja solche Bilder gesehen, wo die an der Grenze saßen zwischen Deutschland und Österreich, zwischen Deutschland und der Schweiz und die Liebespaare konnten einander nicht mehr begegnen. Ja, was macht man da? Das kann man vielleicht einen Monat durchhalten, einen zweiten und dann merkt man, dass das so schmerzt, dass man das Bedürfnis, dem anderen begegnen zu wollen, und dass man anfängt, dieses Bedürfnis zu unterdrücken. Unbewusst natürlich. So, und das kann dazu führen, dass es dann weg ist. Dann geht die Grenze auf und man hat sich nichts mehr zu sagen.
Wir Menschen sind eben soziale Wesen. Und die Frage, die uns alle ja auch bewegt, ist, aber Sie haben sie ja zum Teil jetzt schon beantwortet, wie geht denn unser Gehirn mit diesem ganzen Social Distancing um? Also genau genommen ist es ja gar nicht mal soziale Distanz, sondern das ist ja die Folge. Es geht ja zunächst erstmal um eine körperliche, um eine geografische Distanz. Kann man so überhaupt noch glücklich leben in dieser Gesellschaft?
Ja, sicher. Menschen können unter schwierigsten Bedingungen glücklich sein und ihr Leben gestalten. Das sieht man ja überall in der Welt, wo es noch viel furchtbarer zugeht als bei uns. Gibt es ja auch immer wieder Menschen, die unter diesen Bedingungen einen wirklich sehr glücklichen Eindruck machen. Manche scheinen sogar glücklicher zu sein als wir hier in unseren wohlhabenden Ländern. Aber natürlich hat das nachhaltige Wirkung. Die Vorstellung, dass das jetzt alles wieder so wird, wie es vorher war, die können die Leute gerne vertreten. Und diejenigen, die nichts anderes hoffen die ganze Zeit, als dass es ganz schnell wieder so wird wie vorher, hatte ich ja schon gesagt, für die wird es auch wahrscheinlich nichts Bedeutsames sein. Die werden anschließend so weitermachen wie bisher. Aber bei denen, die ihr bestimmte Bedürfnisse unterdrücken mussten, die dann plötzlich aus eingefahrenen Mustern sich öffnen konnten und plötzlich was Neues gesehen haben, da bleibt natürlich was. Nehmen wir einfach mal so ein Beispiel, das ist mir berichtet worden, sogar verschiedentlich. Eine Mutter, die ihr Kind Mariechen mit 2 Jahren regelmäßig in die Kinderkrippe bringt, schon seit 1,5 Jahren, also schon seit das Kind 1,5 ist, und wo die sich eigentlich noch nie was dabei gedacht hat. Die muss arbeiten gehen und die alle schaffen ihre Kinder in so eine Kinderkrippe, und sie hat das auch gemacht. Sie hat eine besonders schöne ausgesucht und hat das Kind da jeden Morgen da abgeliefert. So, und jetzt ist die zu seit ein paar Monaten. Und jetzt ist Mariechen zu Hause und sie auch. Und jetzt passiert das Wunder. Jetzt entdeckt diese Mutter ihr Mariechen. Und jeden Tag sieht sie, was das Mariechen schon wieder hinzugelernt hat und wie das Mariechen dauernd angelaufen kommt und ihr zeigen will, was es schon wieder kann. Wenn die Mutter sich darauf einlassen kann, dann verliebt die sich regelrecht in ihr Mariechen. Und dann ist ihr das plötzlich in diesen 3 Wochen so sehr ans Herz gewachsen, dass sich Bedeutsamkeiten verschoben haben. Es ist ihr dann künftig bedeutsamer, dieses Ding auch weiterhin persönlich zu begleiten, als dass sie es jeden Tag in der Krippe abgibt. Jetzt kommt sie in inneren Konflikt. Das Ergebnis davon wird sein, dass sie abwägt, wie viel Geld sie wirklich braucht, weil es sein kann, dass das, was sie sich mit diesem Geld kaufen kann, sie nicht so glücklich macht wie die freie Zeit, die sie dann hätte, wenn sie nicht so viel arbeiten würde, um die dann mit ihrem Mariechen zu verbringen. Das sind tiefgreifende Wandlungsprozesse. Das hat nicht nur eine Folge für die Mutter, das hat eine langfristige Folge für die Beziehung zwischen dieser Mutter und dem Mariechen, sondern das hat ja auch dann eine langfristige, kaum vorstellbar lange Nachwirkung für das Mariechen. Das wächst plötzlich bei einer glücklichen Mutter auf, die froh ist, wenn es da ist, die dem Kind zu verstehen gibt, ich bin froh, dass du so bist, wie du bist, so, und ich freue mich an dir. Ja. Was Schöneres kann einem kleinen Kind ja gar nicht passieren.
Dann sind wir genau an dem Punkt, bei dem man ja durchaus sagen kann, dass Krise ein produktiver Zustand sein kann. Man muss eben nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Sie haben eben gerade ein schönes Beispiel dafür genannt. Es gibt ja auch Menschen, die die Folge der Krise jetzt schon beklatschen, nämlich die Geschwindigkeit, mit der nun die digitalen Kommunikationsmittel am Arbeitsplatz, in der Schule und den Universitäten Einzug halten. Das Thema Videoconferencing. Würden Sie da mitklatschen?
Ich gehöre selbst zu denen, die das jetzt tatsächlich das erste Mal entdeckt haben, wie gut das funktioniert. Wenn ich nach München fahren muss oder nach Wien oder nach Zürich, um einen Vortrag für 500 Leute zu halten, und dafür manchmal sogar mit Übernachtung 2 Tage brauche und ich das Ganze jetzt als Online-Gespräch mit jemandem wie Ihnen führen kann, und dann kostet mich das 1 Stunde und über diese Kanäle erreiche ich aber nicht 500 Leute, sondern vielleicht 5.000 oder 10.000. Ich kann ja plötzlich ganz anders arbeiten und ich merke auch, das ist auch viel konzentrierter, was da passiert. Auch Besprechungen, die ich mit Kollegen führe über Projekte, das läuft alles viel stringenter ab. Das ist viel zielführender. Wir kommen viel schneller zum Punkt. Das werden viele Menschen jetzt so erleben. Ich kenne auch eine ganze Reihe von Unternehmern und auch von Wissenschaftlern, die sagen, ich fahre zu keinen Kongressen mehr. Ich mache nicht mehr diese endlosen Besprechungen. Das mache ich, wenn es immer nur geht und wo immer es geht, als Videokonferenz. Konferenz. Es ist bemerkenswert. Und wenn man das jetzt so ein bisschen in der Gesamtheit bewertet, diese digitalen Geräte können uns doch eine ganze Menge abnehmen. Es sind eigentlich Werkzeuge, die uns die Durchführung von Dingen ermöglichen, die wir ohne diese Werkzeuge gar nicht machen könnten. Und solange digitale Geräte als Werkzeuge benutzt werden, sehe ich auch keine Gefahr. Auch nicht, wenn die in Kinderhänden sind und Kinder so etwas benutzen. Da unterscheide ich mich ein bisschen von manchen Hirnforschern, die das grundsätzlich ablehnen. Aber ich kenne Kinder, die haben im Kindergarten, haben die von ihrer Kindergärtnerin so eine Bohne gekriegt. Die haben sie auf ein feuchtes Tuch gelegt und dann haben sie, dann keimt die ja aus und dann hatten sie so eine Digitalkamera und da konnten sie jeden Morgen, wenn sie gekommen sind, haben sie da eine Aufnahme gemacht. So, und dann hat die Kindergärtnerin ihnen geholfen und hat das Ganze zu einer Zeitlupe zusammengeschnitten und dann konnte dieses Kind einen USB-Stick mit nach Hause nehmen, um seiner Mutter zu zeigen, wie seine Bohne im Kindergarten gewachsen ist. Was soll ich denn dann dazu sagen? Soll das nicht sein? Ist das schädlich, wenn Kinder Werkzeuge benutzen, um Dinge zu tun, die anders gar nicht gehen? Das wäre so, als wollten wir unseren Kindern Hammer und Meißel vorenthalten. Also auf der Ebene habe ich keine Bedenken und ich bin sogar auch davon fasziniert, was jetzt plötzlich alles an Ausbildungsinhalten in der Schule über solche Online-Plattformen vermittelbar ist und Angebote gibt, sowas wie die Khan Academy und andere, wo ein Schüler sich einloggen kann und kann sich erklären lassen, wie die Photosynthese funktioniert und hinterher hat er das auch wirklich verstanden und er kann das auch wiedergeben. Das sind ja Selbstlernprozesse, die in der Schule gar nicht gehen. Da kann möglicherweise der Lehrer das gar nicht so gut erklären, wie der Kollege, der das dann auf der Online-Plattform macht. Also hier ist viel Luft, auch dieses Arbeiten zu Hause, vielen Freiräume, die sie sonst eigentlich nicht hatten. Man spart eine endlose Zeit, Energie, man spart Kosten, man spart Sprit oder Elektrizität. Das ist schon alles zu bedenken, ob das wirklich so furchtbar ist. Was man allerdings auch bedenken muss, ist, ob diejenigen, die diese Dienste anbieten, ob die da nicht doch irgendwie so reguliert werden müssen, dass die nicht sozusagen alles anfangen, über diese digitalen Medien zu kontrollieren. Das ist natürlich ein berechtigter Einwand, aber auch hier ist dann wieder Politik gefragt. Die können sowas regeln. Die können dafür sorgen, dass hier nicht nur in Deutschland ein Anbieter ist oder ein Anbieter den ganzen Markt beherrscht, sondern da müssen dann eben lokale Lösungen gefunden werden, die dann aber miteinander vernetzt werden und muss man sich nur dran machen und das auch wollen.
Herr Professor Hüther, ich erlebe Sie hier bei der Frage nach den digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, also insbesondere hier des Videoconferencings, fast euphorisiert. Offen gestanden irritiert mich das ein bisschen, insofern auch diese Technologie zwei Seiten hat. Und wenn ich Sie jetzt als Hirnforscher anspreche, also nicht als Publizisten, hätten Sie dann nicht Sorge, dass durch ein Ausweiten des Videoconferencings wir das Gegenüber nicht mehr genau spüren, allein schon nicht mehr die Energie in einem Raum spüren können, dass all das über das Videoconferencing verloren geht. Und wenn ich höre, dass jetzt schon bei den Lehrplänen darüber nachgedacht wird, ein Teil des Unterrichts in der Schule und einen anderen Teil möglicherweise jetzt aufgrund der aktuellen Situation, aber vielleicht bleibt uns das ja dann auch erhalten, zu Hause zu absolvieren über Videoconferencing. Und gerade wenn wir hier an Kinder denken, ist das nicht ein Irrweg, ganz offen gefragt?
Das ist schwer zu beantworten, ohne dass ich mich sozusagen verletzlich mache und verwundbar mache. Aber wenn ich jetzt mal mit Ihnen ganz privat darüber rede, was denn da eigentlich über diese Videokonferenzen oder über diese schulischen Lernangebote vermittelt wird, dann hat das ja alles nichts, nehmen wir das Beispiel Schule, das hat ja nichts mit Bildung zu tun. Das ist reine Ausbildung. Ob ich das aus einem Buch lerne, ob mir das ein Lehrer erzählt, was ich alles zu lernen habe, oder ob ich das über eine Videoplattform lerne, das ist sozusagen hirntechnisch eigentlich egal. Was aber überhaupt nicht egal ist, dass ich andere Personen habe, mit denen ich in eine Begegnung komme und dass über diese Begegnung eine Atmosphäre steht, die mir hilft, mich für das, was ich tue, zu begeistern oder aber eine emotionale Beziehung zu dem herzustellen, was ich mache. Wenn ich einfach nur ausgebildet werden will, ist das total in Ordnung, wenn das mit diesen digitalen Medien passiert. Wenn ich einfach nur eine blöde Konferenz abwickeln will und jedem Vortragenden die Gelegenheit geben will, seine eigene Meinung da vorzustellen, dann gibt es meistens gar nicht genug Zeit für eine gemeinsame Diskussion und dann ist wieder der Nächste dran. Das können Sie auch über so eine Videokonferenz machen und ein Treffen von Mitgliedern einer Projektgruppe, die nur besprechen wollen, wie sie jetzt die nächsten Schritte gehen, was aber dann plötzlich möglich wird, wenn man diese viele Zeit frei bekommt, die man sonst in solchen Besprechungen, in Konferenzen und im Umherfahren verbringt. Das ist wirkliche freie Zeit. Und darüber müssen wir nachdenken, wenn wir diese Zeit für Begegnung nutzen. So, und da bekommen Sie plötzlich einen anderen Blick. Dann können Sie sagen, okay, das ist rein funktional, das machen wir so funktional, wie es geht. Aber wir suchen uns mit den frei werdenden Valenzen Gelegenheiten, um das zu tun, was wirklich zum Beispiel Bildung ist. Nicht Ausbildung, Bildung. So, wir schaffen uns Möglichkeiten, Kinder, die Photosynthese an einem Tag mit einer Videoschalte lernen können oder an einem halben Tag, die haben dann eine Woche frei, wo normalerweise in der Schule ständig diese Photosynthese noch weiter bearbeitet worden ist, um tatsächlich rauszugehen mit einem Förster und sich anzugucken, wie die Bäume grüne Blätter haben und der Förster kann ihnen erklären, wie das funktioniert und dann können sie auch einen Bezug herstellen zu dieser Photosynthese und auf einmal ist das eine ganz andere Lernerfahrung, vielleicht wie dann der eine oder andere sogar diesen Wald schützen. Es verbindet sich emotional was mit dem Wald und mit dem Förster. Und dann kriegen sie das, was man Bildung nennt. Und ich glaube, das ist auch das, was Sie meinen. Und Sie merken nur, dass ich ein bisschen daran zweifle, dass die bisher verwandten Methoden, Unterricht, Konferenzen, Treffen, dass die es wirklich gebracht haben. Die haben es meistens auch nicht gebracht. Das waren Veranstaltungen, die viel Zeit gekostet haben und wo meistens relativ wenig passiert ist und auch Begegnungen nur am Rande, am Abend an der Bar oder so stattgefunden
haben. Sie haben gerade von frei werdender Zeit durch die Nutzung zum Beispiel des Videoconferencings gesprochen. Lese ich und höre ich Sie da richtig, wenn Sie mit frei werdender Zeit und der Frage, wie sie zu nutzen ist, uns allen empfehlen würden, möglichst wenig auf sozialen Plattformen und sozialen Netzwerken uns rumzutummeln? Verstehe ich Sie da richtig oder sagen Sie, das ist völlig wurscht, auch das bringt uns und unsere Gehirne weiter?
Nee, da verstehen Sie mich hundertprozentig richtig. Diese frei werdende Zeit könnten wir nutzen, um wirklich anderen Menschen zu begegnen, um uns um etwas zu kümmern, was uns wirklich wichtig ist, und zwar Angesicht in Angesicht, um gemeinsam mit anderen etwas dort, wo man lebt, in Gang zu bringen. Um vielleicht endlich mal irgendwelche Orte zu schaffen in der Kommune, wo Kinder und Jugendliche lernen können, wie das Leben geht. Damit wir sie nicht ständig nur in diese Schule schicken und hoffen, dass die dort einen guten Unterricht machen. Das gehört doch viel mehr dazu. Und da brauchen wir ganz viele Erwachsene, die hinreichend Zeit haben. Im Augenblick sind die alle unterwegs. Die können noch nicht mal mehr den Feuerwehrverein organisieren. Die letzten Refugien, wo Kinder und Jugendliche noch mal ein bisschen lernen könnten, wie das Leben geht und wie man sich in der Welt zurechtfindet, die existieren gar nicht mehr. Und die Schule hat sich auch derartig aufgeblasen, sodass nun inzwischen auch gar keine Zeit mehr für die Kinder und Jugendlichen da ist, um wirklich mal irgendwo etwas anderes zu erleben als Ausbildung.
Sind wir überhaupt soziobiologisch und evolutionär betrachtet mit unseren Gehirnen so weit, dass wir dem ja damit verbundenen nachrichtlichen Dauerfeuer, und leider sind es ja meist immer alarmistische Nachricht, dass wir dem eigentlich noch gar nicht gewachsen sind? Oder sagen Sie, machen Sie keine Sorgen, Herr Langemann, das kriegt das Gehirn schon hin, wir sind da auf dem richtigen Weg.
Es ist schlimmer, Herr Langemann, die uns das anbieten, haben ein immanentes Interesse daran, dass wir das nicht verstehen und dass wir das nicht durchschauen. Deshalb mache ich so ein starkes Plädoyer für Bildung. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, auch für die Öffentlichkeit, dass wir die Nutzung Digitalgeräte endlich ordentlich sortieren. Da gibt es Nutzungsmöglichkeiten, wo das digitale Gerät als Werkzeug benutzt wird, um ein Werk draußen im realen Leben. Das ist zum Beispiel die Oma, die mit ihren Enkelkindern in Australien chattet, weil das anders gar nicht geht. Oder das ist die Nutzung der digitalen Medien als Lernplattform, weil man da plötzlich an Lerninhalte und an Dinge herankommt, die man anders gar nicht so gut erreichen kann. Die digitalen Geräte sind aber die ersten Geräte, die man auch als Instrumente zur Affektregulation einsetzen kann. Das heißt, wenn ich mich einsam fühle, wenn ich nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll, wenn ich Sehnsucht habe nach irgendwas und sei es nach Sexualität, dann kann ich diese Dinge einfach benutzen, einschalten, mich da sozusagen berieseln lassen und Ergebnis, dass ich keine Chance habe, aber nicht die geringste, und für lernen, wie ich so ein Bedürfnis im lebendigen Leben draußen in der Realität stelle. Das ist die große Gefahr, und wir müssen unsere Kinder nicht vor digitalen Geräten schützen, sondern wir müssen ihnen helfen, diese digitalen Geräte als Werkzeuge zu erkennen. Und viele Kinder, die jetzt in der Corona-Zeit das Glück hatten, mit einem Gerät und einem Online-Angebot sich tatsächlich Wissen zu erschließen, werden das auch, die haben das so genutzt. Das ist okay. Wenn das Kinder aber sozusagen, wenn die keinen vernünftigen entsprechende Unterstützung, dann haben die vielleicht die ganze Zeit da irgendwo rumgedattet in ihren sozialen Netzwerken oder mit ihren Ballerspielen sich ausgetobt. Und dann haben sie nichts, aber auch gar nichts weiter gelernt, als dass, wenn man Wut hat und Sucht und nach Begegnung und Beziehung hat, eben in den Chatroom geht oder ins Ballerspiel. Und das ist gefährlich und abhängig, und da kommt man auch nicht so leicht wieder raus.
Ich möchte abschließend versuchen, vielleicht doch noch einen insgesamt positiven Spirit aus diesem Gespräch mitzunehmen. Sie sind in der damaligen DDR groß geworden. Sie haben auf abenteuerliche Weise mit Ende 20 das Land verlassen. Sie sind, glaube ich, geflüchtet so um 1979. Haben Sie jetzt in dieser Situation, in der sich dieses Land gerade befindet, in einer stillen Stunde schon mal daran gedacht, dass sich dieses Land gerade so anfühlt wie das Deutschland, aus dem Sie damals geflohen sind?
Ich würde da gerne ein neues Gespräch mit Ihnen machen, weil das sich gar nicht erklären lässt, ohne dass man es missversteht, als dieses Regime in dieser ganze Ostblock zusammengebrochen ist, habe ich mich ja schon gefragt, was das eigentlich heißt, und hatte schon damals die Vermutung, dass die nur etwas schneller zusammengebrochen sind, aber an dem gleichen Problem, was auch der Westen hat. Und dieses Riesenproblem, das haben die da drüben ja auch nicht lösen können, heißt, wenn ich eine Wirtschaft aufbaue, die darauf angewiesen ist, ständig weiter zu wachsen, dann ist das sozusagen ein Irrweg. Das kann nicht funktionieren. Wir können nicht die ganze Erde leer fressen. Und auf einem begrenzten Planeten gibt es auch nur begrenztes Wachstum. So einfach ist das. Und vielleicht sind die mit ihrer doch sehr unorganisierten oder planwirtschaftlich zu sehr durchorganisierten Wirtschaft nicht flexibel gewesen, um das noch lange genug auszuhalten. Und vielleicht ist das, was wir jetzt erleben, also das ist ja nicht Krise, es ist jetzt schon die dritte große Krise in diesem 20. Jahrhundert, und ich bin sicher, da kommen noch weitere. Das irgendwie wirkt das so wie Schüsse vor den Bug eines Schiffes, was auf dem falschen Kurs ist. Ja, das stimmt. Und ich habe da auch ein bisschen Angst, dass wir die Botschaft nicht hören, die dahinter verborgen ist. Und die Botschaft heißt, wir sind mit der Art und Weise, wie wir hier auf dieser Erde unser Leben gestalten, wie wir wirtschaften, auch wie wir umgehen, auf einem Irrweg gelandet.
Ich möchte Sie mit diesem Satz, der so wichtig ist, aber nicht entlassen, weil er ja dann doch wieder ein wenig Angst bereitet. Geben Sie uns ein oder zwei Punkte, die wir mitnehmen können, damit wir einen zumindest mal glücklichen Tag haben. Was ist wichtig, um einen glücklichen Tag zu haben?
Es macht ja nichts. Wir sind als Menschen mit unserem plastischen, lernfähigen Gehirn sowieso Zeitlebenssuchende. Und das gehört automatisch dazu, dass man mit so einem Gehirn sich auch verirren kann. Die großen Transformationsprozesse in allen Gesellschaften nicht von etablierten alten Herren oder emanzipierten Damen gemacht worden sind. Und was ich im Augenblick erlebe, ist tatsächlich so etwas, dass hier eine ganze junge Generation, natürlich nicht alle, aber immer viele, zu Entwicklungshelfern für uns Erwachsene werden, die uns dabei helfen, aus diesen alten Mustern herauszukommen. Friday for Future fällt ein, aber es ist viel banaler. Ich habe wirklich ganz viele Eltern gesprochen, die mir alle ungefähr dasselbe erzählt haben. Sie saßen abends mit ihrem Töchterchen am Abendessen, und dann hat die Tochter erklärt mit 12 Jahren, sie esse jetzt kein Fleisch mehr. Und das hat die dann auch einfach gemacht. Die hat nicht lange argumentiert. Die hat einfach gesagt, ich esse kein Fleisch mehr, ich will das nicht mehr. Und das hat ein halbes Jahr gedauert. Dann hat die ganze Familie kein Fleisch mehr gegessen. Das ist Entwicklungshilfe, Hilfe für in bestimmten Mustern gefangene Erwachsene. Das machen auch Kinder, wenn es um die Reiseplanung geht. Auch das habe ich gehört. Da sitzen die da beim Abendessen und planen jetzt vor Corona natürlich noch im letzten Herbst, wo sie nun im nächsten Sommer hinfliegen wollen. Und dann erklärt der 13-jährige Junge, ja, könnt ihr schon machen, ist zu viel Energie, ist zu viel CO2. Und dann sind die alle sprachlos und dann verbringen die den Urlaub im Schwarzwald mit dem Fahrrad. Das ist Hoffen. Und das ist auch ein Zeichen, wo die Veränderungen herkommen. Die kommen nicht von den Alten.
Herr Professor Hüther, ich danke Ihnen für dieses sehr, sehr sympathische und informative Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein Hoch auf die Jugend.
Sehr gerne, Herr Lange.